der Tod ist ein Arsch. Also wir müssen uns auch nicht drüber unterhalten, ob das jetzt Sinn ergibt oder ne, ob das zu irgendwas führt. Nein, das ist einfach doof. Das ist nicht schön. Das ist der Moment, wo ich immer merke, dass sie sich entspannen und wissen, sie können hier mit allem kommen.
Trauer ist eins dieser Themen, das viele lieber meiden, verständlicherweise. Aber wenn sie uns dann doch trifft, wissen wir nicht weiter. Für genau solche Momente gibt es Menschen wie Jessica Zeckert. Sie ist Trauerbegleiterin in Berlin und ich habe sie getroffen, um besser zu verstehen, wie man jemandem begegnen kann, der einen Verlust erlebt hat. Das klingt jetzt vielleicht alles erstmal sehr schwer, aber ich verspreche, die Folge ist alles andere als zäh. Das hier ist Talk Talk. Ich bin Peter Geide. Jetzt wollte ich mit Ihnen ja eine Podcast-Folge über Ihre Arbeit, über Ihre Gespräche als Trauerbegleiterin führen. Und gleichzeitig bin ich aber persönlich betroffen. Gestern war der Jahrestag des Todes eines Freundes, eines sehr guten Freundes. Was machen wir denn jetzt damit?
Oh, wir lassen es einfach mal laufen. Also so fängt das bei mir immer an. Es gibt keinen Plan. Wenn die Leute zu mir kommen, sind sie oft so, dass sie sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Und dann fangen sie an zu sprudeln. Und ich sitze hier und höre erstmal einfach nur zu.
Das heißt, die Erfahrung machen Sie ganz oft, dass Menschen zu Ihnen kommen und möchten irgendwas mit dieser Trauer machen, aber wissen gar nicht, wo und wie sie anfangen sollen.
Genau, sie haben das Gefühl, sie müssen furchtbar strukturiert sein, fühlen aber gleichzeitig, dass das genau das Thema ist, dass da gar keine Struktur ist, dass sie hin und her geworfen werden durch diese Trauerwellen und dieses Unterschiedliche. Mal gibt es einen Tag, der ist gut, mal gibt es einen Tag, der ist furchtbar. Also es ist ein Potpourri an Gefühlen und ich sage immer, du, hier ist der Platz für alles. Mach einfach.
Und was passiert dann?
Dann fangen die Leute an zu reden und dann geht das von ganz alleine, dass im Prinzip alles raussprudelt. Oft kommen dann auch so die Entschuldigungen. Ja, ich weiß, jetzt springe ich und das ist, das hätte ich jetzt vielleicht vorher sagen sollen. Und ich sage, nee, das fällt alles an seinen Platz und das sortieren wir später und jetzt erstmal laufen lassen. Weil für mich ist das Wichtigste, dass die Menschen, die zu mir kommen, hier einfach erstmal einen Raum haben, wo sie alles rauslassen dürfen. Viele Trauernde sind auch damit beschäftigt, ihrem Umfeld irgendwie zu genügen. Also so, was weiß ich, ne? Wenn sie halt sagen, okay, das war ihr Freund, da ist dann vielleicht noch die Familie dahinter, dann können sie ja auch nicht voll sich in ihre Trauer reinfallen lassen, weil da auch diese Freunde sind, die ja vielleicht mehr trauern oder vermeintlich mehr trauern. Und also es ist gut, jemanden zu haben, der nicht in dem System ist. Insofern würde ich jetzt sagen, so, und wie geht's Ihnen denn gerade?
Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Aber wenn jetzt so dieser erste Schwall, sagen wir mal, kommt, so diese erste Äußerung, das ist wahrscheinlich sehr unstrukturiert und ist alles Mögliche drin, wie ordnen Sie das denn? Machen Sie Stichworte? Da haken Sie dann ein?
Also tatsächlich mache ich mir keine Aufzeichnung, weil mich das ablenkt. Also ich bespreche das auch mit meinen KlientInnen, dass ich sage, so pass auf, nicht irritiert sein, ich schreibe nichts auf, weil ich möchte einfach bei dir sein, wenn wir miteinander sprechen. Und ich verlasse mich da tatsächlich auf meine Intuition, weil im Gespräch meistens, vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, weil beim ersten Mal geht es darum, wo stehen wir? Ist das eine akute Trauer? Ist das ganz kurz erst her? Oder ist es vielleicht jemand, der nach einem Jahr feststellt, ich komme da nicht raus, ich muss drüber sprechen, ich muss das irgendwie, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und dann lasse ich die Leute erstmal wirklich reden und dann bekomme ich ein Gefühl dafür, in welchem Bereich das am meisten belastet. Also manchmal ist es im Jobbereich, manchmal ist es aber auch im familiären Bereich und es kristallisiert sich meistens raus, wo so die Problematik steckt und womit sie am meisten hängen.
Und wann kommen denn so Klientinnen und Klienten typischerweise zu Ihnen, wenn es das überhaupt gibt, typischerweise?
Zu unterschiedlichen Zeiten. Also es ist wirklich, manche sind so, dass sie sagen, okay, letzte Woche ist mein Vater gestorben, ich brauche jetzt Unterstützung. Dann machen wir das. Dann sind das sehr akute Sachen, dann geht es erstmal drum, so dass in Ruhe sortiert wird. Aber viele kommen tatsächlich erst nach einem halben Jahr, weil sie dann merken, also nach der ersten Phase, so in dieser Akutphase, ist man ja sehr stark damit beschäftigt, das Formelle zu sortieren, ne, alles hinzubekommen, den Haushalt aufzulösen, was auch immer, den Nachlass zu ordnen, Erbe, was auch immer, neu zu sortieren mit der Familie, je nachdem, was los ist. Und dann denken viele so, ach, es ist jetzt gut, weil in der Zeit haben sie halt tatsächlich diese ganzen akuten Gefühle unterdrückt und zurückgesetzt, weil es ihnen geholfen hat zu funktionieren, um diese erste Phase zu überstehen. Und wenn dann Ruhe eintritt und das Umfeld eigentlich so ist, naja, jetzt ist ja alles wieder gut, jetzt back to normal, das ist der Moment, wo oft dann so ein Einbruch kommt und wo sie merken, sie sind erschöpft. Das ist fast wie so eine depressive Verstimmung. Und sie haben immer weiterhin noch die Träume von den Verstorbenen. Und dann merken sie, ich schaff's gerade nicht. Ich brauche irgendwie Unterstützung. Und dann kommen die gerne zu mir.
Braucht man eine bestimmte Ausbildung, um das machen zu können?
Ich bin bei den Maltesern über deren Angebot zur Trauerbegleitung gestolpert. Und dann habe ich mich da eingelesen und dachte, Abschiede, das ist mein Lebensthema. Weil ich bin in meinem Leben schon so viel umgezogen. Mein Vater ist tot, meine Mutter ist tot. Ich war bei meiner Oma dabei, als sie gestorben ist. Scheidung in meiner Familie. Mein Vater hat sich von meiner Mutter getrennt, ganz früh, als ich klein war. Und ich musste immer wieder neu anfangen. Ich dachte, das ist mein Thema, das ist es. Und dann bin ich zu den Maltesern und habe dort die Ausbildung gemacht. Ich habe sofort Blut geleckt und gleich mit der ersten Trauerbegleitung, die ich hatte, das war super.
Inwiefern? Erzählen Sie doch mal, was da passiert ist.
Es war eine junge Frau, wo der Vater an Covid gestorben ist und sie konnte nicht dabei sein. Und die habe ich dann über ein Jahr begleitet. Und es war so erfüllend und so schön und es war so leicht. Wir haben uns immer draußen getroffen, es war Winter. Es war kalt und wir sind immer die Straße des 17. Juni lang gelaufen.
Hoch und runter.
Hoch und runter. Also
viele Kilometer.
Ja, wobei es war immer so, also bei mir dauert es immer so, 1,5 Stunden ist eine gute Zeit. Also eine Stunde ist meist zu kurz und 1,5 Stunden passt und es war immer so der Zeitrahmen. Und wir hatten dann, also sie war so wütend. Also sie kommt ursprünglich aus Bulgarien, ist aber schon seit sie 20 ist hier in Deutschland und konnte halt nicht bei ihrem Vater sein und war so wütend, dass das Krankenhaus sie nicht richtig informiert hat und war so wütend über diesen Tod. Und Wut ist oft ein Thema. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, hast du schon mal probiert, so mit richtig laut Scheiße schreien? Und sie, nein. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Und ich fing an, dann mal so richtig laut Scheiße zu schreien. Dann stoppte sie kurz, schaute mich an, sag ich, komm, du auch. Und dann war es erst zögerlich und dann haben wir zusammen wirklich sehr, sehr laut Scheiße geschrien. Und danach hat sie schallend gelacht und war gelöst. Wir sind dann am Brandenburger Tor angekommen, da war sie dann auch fast zu Hause. Und dann war sie komplett glücklich an diesem Abend und ist wirklich zufrieden und beseelt nach Hause zurückgegangen. Und da dachte ich, das ist es.
Wann haben Sie das Gefühl, ah, das habe ich jetzt gut gemacht?
Mein Lieblingsspruch ist, wir alle wollen einfach nur auf den Schoß. Jeder will mal auf den Schoß. Und das ist das, was auch Trauernde unbedingt brauchen. Dieses Anerkennen, dass sie in Trauer sind, dass die Situation jetzt einfach auch wirklich Mist ist und da nicht schönreden. Also diese Sprüche, die Zeit heilt alle Wunden und nach Regen kommt Sonnenschein und du musst mal loslassen. Ne, du musst ja dein eigenes Leben leben. Das hilft Trauernden überhaupt nicht. Da kriegen die so einen Hals und da werden sie eher wütend und fühlen sich übergangen. Und das ist der Moment, wo sie sich oft dann auch zurückziehen und vielleicht auch von den Menschen abwenden. Und wenn sie aber einen Ort haben, wo diese Trauer total anerkannt wird und wo gesagt wird so, na klar, der Tod ist ein Arsch. Also wir müssen uns auch nicht drüber unterhalten, ob das jetzt Sinn ergibt oder ne, ob das zu irgendwas führt. Nein, das ist einfach doof. Das ist nicht schön. Das ist der Moment, wo ich immer merke, dass die sich entspannen und wissen, sie können hier mit allem kommen. Das kann auch mal sein, dass die dann auch schlecht über den Verstorbenen oder die Verstorbene sprechen. Auch das hat seinen Platz.
Es ist ja oft nicht so einfach, ne, mit Trauernden umzugehen oder selbst Trauernder zu sein, weil man eigentlich das nicht gewohnt ist, weil man nicht weiß, wie man sich verhalten soll, wie man auch darüber reden soll. Würden Sie sagen, es gibt sowas wie ein kleinsten gemeinsamen Nenner, wie man über Trauer sprechen kann, sollte?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ehrlich ist. Also wenn man nicht weiß, wie man drüber sprechen soll.
Dass man das sagt.
Dass man das sagt. Dass man einfach sagt, du. Also gerade so im Arbeitskontext ist das oft ein Thema. Wenn die Leute zurückkommen und das ganze Kollegium ist irgendwie, guckt betreten weg oder auf dem Flur merkt man so, die biegen jetzt ganz schnell in das andere Büro ein oder in der Kaffeeküche oder was auch immer. Hinzugehen und zu sagen, du, wie geht's dir? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer es tut mir leid. Ich war noch nie damit konfrontiert und ich stelle mir das ganz schön schwer vor oder so. Also wirklich ehrlich sein.
Sie haben auch geschrieben oder glaube ich auch im Vorgespräch mal gesagt, wenn dann jemand gegangen ist, wenn jemand gestorben ist, dass die Trauer dann eine Art neue Normalität ist.
Hm.
Die geht eigentlich wahrscheinlich nicht mehr weg, nicht mehr so ganz. Ist das so?
Ja, also Menschen sind unterschiedlich und jeder verarbeitet es anders. Aber ich glaube ganz fest, also da, wo Trauer ist, ist auch geliebt worden. Und warum soll ich einen geliebten Menschen loslassen? Also nur, weil er jetzt stofflich nicht mehr da ist, der ist ja in meinem Herzen, der hat mich ja auch mitgeprägt. Also wir sind ja einen gemeinsamen Weg in irgendeiner Form gegangen. Und warum soll ich, das ist niemals weg. Das hat mich ja verändert und so verändert mich natürlich auch sein Tod. Das kann nicht mehr so sein wie vorher. Also das ist dann das neue Normal. Ich habe gerade gestern mit einem Klienten drüber gesprochen, der sagte so, dieses Loch, dieses große Loch und da ist die Mutter jetzt, im Sommer wird die 2 Jahre tot sein, er vermisst sie unendlich. Und wo ich gesagt habe, so, naja, es gibt so ein Bild dazu, dass man sagt so, okay, ein Kreis und der ganze Kreis ist ausgefüllt und das ist die Trauer. Und dann kommt das nächste Bild und dann sieht man diesen Kreis und da ist es nur noch so klein, ne, die Trauer. Also es ist nicht mehr ausgefüllt. Und dann denken viele, die Trauer ist kleiner geworden. Aber es ist eher so, dass wir drumherum wachsen, dass wir wieder größer werden, dass wir neue Aspekte im Leben haben. Aber die Trauer bleibt da und die begleitet uns. Und ich finde es auch gut so.
Sie haben vor ein paar Minuten gesagt, wie Sie dazu gekommen sind, Trauerbegleiterin zu werden. Und Sie haben auch gesagt, ne, dieses viele Abschied nehmen, das Sie in Ihrem Leben schon hatten. Würden Sie sagen, dass das vielleicht auch der tiefere Grund ist, dass Sie sozusagen für sich akzeptiert haben oder gesehen haben, das Leben besteht halt aus diesen Abschieden und Trauer, wenn jemand stirbt, ist ein besonders heftiger und fieser Abschied. Aber dass Sie gesagt haben, okay, das gehört halt zum Leben dazu und deswegen möchte ich da auch was mitmachen?
Nicht bewusst, aber tatsächlich kann man das so sagen. Also so, ich habe festgestellt, dass mit jedem Abschied kommt wieder was Neues. Und ich habe auch immer Glück gehabt, wobei ich inzwischen vielleicht auch denke, ich bin einfach mit einer relativ guten Resilienz gesegnet, sodass ich immer wieder in neuen Umfeld neue Menschen kennenlerne und mich auch anpasse. Und insofern habe ich jetzt auch einen großen Erfahrungsschatz und klar, den gebe ich in gewisser Weise weiter. Also ohne, dass ich das in den Gesprächen oder in dem Miteinander, manchmal sind es auch nicht nur Gespräche, sondern manchmal habe ich jemanden, die dann einfach nur mal in den Arm möchte oder so. Und wo die Menschen halt spüren, okay, die weiß, wovon sie spricht. Also das ist nicht eine Theorie, sondern die hat es selber auch schon erlebt. Und das muss ich gar nicht so explizit sagen. Also so, das merken die dann.
Wie spreche ich denn mit Kindern? Wie spreche ich die denn an?
Bei Kindern sagt man sehr schön, dass die so die haben so eine sogenannte Pfützentrauer. Also die springen von Trauer zu, ach, jetzt ist alles wieder gut und die sind halt immer im Moment. Also mit Kindern, wenn die eine Frage stellen, ehrlich antworten und tatsächlich auf die Sprache achten. Also nicht Kindern sowas sagen wie, der Opa ist jetzt eingeschlafen. Also das kann dazu führen, dass das Kind dann furchtbare Angst vorm Einschlafen hat. Oder wenn tatsächlich auch ein Elternteil gestorben ist und das Kind ist noch sehr jung und dann Angst hat, dass der verbleibende Elternteil auch stirbt. Nicht was versprechen, was man nicht halten kann. Also sagen so, das wird nie passieren bei mir oder so. Sondern vielleicht dann zu sagen, du, das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt mir passieren wird. Das heißt, man versichert dem Kind, ich bin da, aber man verspricht nicht das Falsche. Und wenn die Kinder Fragen haben, offen und ehrlich sein. Also die haben meistens weniger Berührungsängste als wir. Als meine Oma gestorben ist, da waren meine Kinder noch im Kindergartenalter. Die haben ein Bild gemalt für die Oma, das haben sie dann mit ins Grab geworfen. Und mein Umfeld zum Teil war, wie kannst du die Kinder da mitnehmen? Und ich so, ja, wieso denn nicht? Und das war für die selbstverständlich, das mitzuerleben.
Gibt es große kulturelle Unterschiede in der Art und Weise, wie Menschen trauern? Haben Sie auch Klientinnen und Klienten aus verschiedenen Kulturkreisen?
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich einen muslimischen Klienten, der jetzt aber nicht streng, glaube ich, aufgezogen ist. Aber natürlich ist es kulturell im Hintergrund. Und dann war halt so das Erlebnis, wie das halt ist, nach dem Tod muss die Beerdigung innerhalb von 24 Stunden stattfinden und dann auch ohne Bekleidung. Und das ist ja ganz anders als bei uns. Und das war für diesen Klienten traumatisch, weil der halt so zwischen den Kulturen saß, also sozialisiert hier in Deutschland und dann aber trotzdem diese muslimische Beerdigung. Und für ihn war das so, und jetzt liegt diese Person da nackt im Grab, nur mit dem Tuch drumherum, das war für den ganz furchtbar. Also er war dann zerrissen zwischen diesen zwei Kulturen im Prinzip. Und da dann halt was zu finden, was für ihn gut ist, zu sagen, okay, was können wir tun? Wie können wir das vielleicht nochmal neu besetzen, ne? Dass du da so ohnmächtig warst und das nicht ändern konntest und so. Und da zu gucken, dass man diese Erinnerung dann verändert oder was anderes davor setzt.
Ist dir das gelungen?
Ja, zumindest ist es nichts mehr, was ihn jetzt beschäftigt, wo er permanent dran hängen bleibt. Also das ist immer schon so ein ganz guter Schritt.
Sie haben ganz am Anfang auch erwähnt, dass da ganz oft Wut ist,
ja,
wenn man trauert. Warum ist das eigentlich so?
Das ist, weil man vielleicht nicht sagen konnte, was man sagen wollte, weil Dinge nicht ausgesprochen wurden, weil man was verpasst hat, weil man jetzt alleine dasteht, weil man das jetzt alles alleine schaffen muss, weil vielleicht derjenige, der verstorben ist, vorher sich überhaupt nicht Gedanken drüber gemacht hat, was das bedeutet, wenn man dann zurückbleibt und es ist ein Riesenberg oder man hat vielleicht noch auch die Familie, ne, die das ganz anders sieht, also als man selber. Also ich hatte eine Klientin, die halt, wo der Partner gestorben ist und dann gab es wirklich die Familie dieses Verstorbenen hat sie dann ausgeschlossen, ne? Haben ihr sozusagen indirekt die Schuld gegeben für den Tod oder dass er nicht besser auf sich geachtet hat, was auch immer. Und da ist dann viel Wut, ne? Und das ist aber nicht besonders anerkannt. Also wenn man trauert und dann noch wütend ist, das wird von außen eher so gesehen, oh Gott, ne?
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man selbst wütend ist oder wenn andere formulieren wollen, sie sind wütend, dass man sich schon fast eher entschuldigen will, ja, dafür. Trotzdem ist es ja sehr verständlich und normal, entweder ist man wütend auf sich oder man eben ist vielleicht auch auf Angehörige, hast nicht besser auf den aufgepasst oder so. Mhm. Der Gedanke schleicht sich ein, ob man will oder nicht. Man ist wütend auf den Verstorbenen. Ich meine, die Umstände sind immer unterschiedlich, natürlich, wie jemand verstirbt, aber eben, der hat nichts geordnet oder er hat sich nicht geöffnet vorher. Ne, hat mich nicht helfen lassen, das hätte ja alles nicht so weit kommen müssen und so weiter. Und dann ist das irgendwie so eine dreiteilige Wut, habe ich fast den Eindruck, oder?
Ja, und wir haben natürlich auch irgendwie gelernt, es gibt gute und es gibt schlechte Gefühle. Und Wut gehört meistens nicht zu den guten Gefühlen. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, dass jedes Gefühl seinen Platz braucht. Also selbst Hass braucht manchmal seinen Platz. Weil wenn wir versuchen, das wegzudrücken, dann wird das immer größer. Das fällt uns irgendwann auf die Füße. Und das muss raus, das muss gesagt werden oder es muss getanzt werden oder es muss was auch immer, was demjenigen dann hilft. Weil dann kommt es wieder in Balance. Auch Gefühle wollen auf den Schoß. Wenn die nicht gesehen werden, dann fangen die auch an zu meckern.
Jetzt muss ich gerade an Alles steht Kopf denken, dieser Pixar-Film. Ne? Wut ist ja eigentlich, also ist ja doch auch ein knuffiger, kleiner, roter Kerl. Klar, ja. Dem geht dann manchmal der Wut hoch, dann explodiert er, aber das ist ja irgendwie auch das Schöne in einem Film, ne? Dass alle Gefühle notwendig sind, die haben alle ihren Platz und keins davon ist irgendwie unsympathisch.
ist übrigens der Filmtipp, den ich meinen Trauernden immer gerne mitgebe.
Ja?
Ja, definitiv.
So, jetzt ist ja das Reden über die Trauer das eine. Das haben Sie schon mindestens 2 oder 3 Mal angedeutet, dass es ja nicht alles ist. Können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben, was Sie da machen? Weil das Verbalisieren und Reden ist vielleicht das eine, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
Ich habe auch noch eine Ausbildung zur sogenannten Kuscheltherapeutin oder Berührungstherapeutin. Das war sehr lustig, weil eine Freundin von mir, die macht hier in Berlin den Kuschelraum und bietet diese sogenannten Kuschelpartys. Also es ist tatsächlich, alle lächeln immer, wenn sie es hören, aber wir sind ja in einer Gesellschaft, wo wir uns wenig anfassen.
Ich habe jetzt auch gelächelt, merke ich gerade.
Genau, das ist auch in Ordnung. Aber wir sind ja gerade so als Erwachsene, ist ja ne, Berührung von, also entweder haben wir Kinder, die wir in den Arm nehmen können und mit denen wir mal knuddeln, kuscheln oder uns berühren oder vielleicht noch im besten Fall Freunde und Partner, Partnerinnen. Und dann wird es schon weniger. Also so selbst unsere alten Eltern nehmen wir selten in den Arm und sitzen Arm in Arm oder was auch immer. Auf der anderen Seite sind wir aber sehr soziale Wesen. Und gerade in Krisenzeiten tut uns Berührung wahnsinnig gut, weil das beruhigt das System. Das ist das, was Menschen gelernt haben, dass wenn Bedrohung da ist, dann rutschen die zusammen. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. Das System kann sich beruhigen und man kann wieder, kommt aus diesem Fright-Flight-Fight-Modus raus. Mhm. Und das hat sich als jetzt sehr gut erwiesen, weil ich kombiniere das jetzt ganz gerne auch in der Trauerbegleitung. Also wenn dann so nach einer gewissen Zeit tatsächlich das Vertrauen da ist, also dann biete ich denen das auch an, dass ich sage, du, manchmal kann das tatsächlich helfen.
Ich habe gerade überlegt, ich finde das schon ganz schön mutig, das mit anzubieten, so dieses Umarmen und Berühren. Ich sehe schon den Punkt, aber ich denke mir so, auf eine Art ist es ja doch eine professionelle Beziehung, die Sie da zu den Klientinnen und Klienten haben. Wo machen Sie das dran fest, dass Sie das anbieten können? Oder wo Sie auch das Gefühl haben, jetzt gehe ich nicht zu weit? Oder wo Sie auch sagen, das wäre jetzt vielleicht das falsche Signal, dem oder der das anzubieten.
Also das passiert nie spontan, indem wir, also ich würde sie niemals überfallen, sondern das ist eine Entwicklung, die sich, also die so entsteht im Laufe der Sitzungen, die wir haben. Und ich biete sowas an. Ich sage auch vorher, pass auf, das gibt es bei mir. Also ich würde sagen, meine Superkraft ist durchaus auch meine Nahbarkeit. Und trotzdem bin ich dann nicht die Freundin von diesem Klientin oder der Klientin, sondern bin weiterhin die Trauerbegleiterin, die aber nahbar ist.
Aber keine Angst, dass die Klientinnen und Klienten Sie dann für eine Freundin halten?
Ja, das ist durchaus auch, dass ich das dann manchmal anspreche. Dass ich sage so, du pass auf. Weil das heißt so, ja, und ich würde ja gerne öfter noch mal mit dir. Und dann sage ich so, du, das verstehe ich gut. Und das ist auch normal, dass du das jetzt fühlst. So aus dieser Situation heraus, aber ich habe meine Freunde und du hast durchaus auch deine Freunde und das wird auch immer verstanden.
Also im traditionellen Bild der, würde ich mal sagen, psychologischen Psychotherapeuten ist ja die Therapeutin, der Therapeut eher so der empathische Spiegel, der nicht berührt.
Absolut.
Ne, der nicht zu nahbar ist. Das ist ja bei Ihnen anders.
Ja, ich bin ja auch keine Therapeutin. Ich bin ja Trauerbegleiterin. Und manchmal auch Trauercoaching. Also so, ne, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen weiterarbeiten, was haben wir für Strategien für später und so. Ich bin keine Therapeutin.
Ich vermute, Sie empfinden sich dann aber nicht als Konkurrenz zu denen, sondern als Ergänzung.
Ja, total. Also tatsächlich habe ich auch schon vielen meiner Klienten empfohlen, also gerade wenn es dann in Richtung von verhaltenstherapeutischen Ansätzen und so weiter geht, dass ich sage so, oder tatsächlich starke Depressionen doch noch da sind, sage ich, da bin ich die Falsche. Also ich kann dir sagen, dass ich eventuell denke, dass da vielleicht was ist, aber ich kann das nicht diagnostizieren und das ist auch nicht mein Job. Und ich würde dir empfehlen, da nochmal zu gucken, dass du dir da weitere Unterstützung holst.
Aber ich finde das auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Sie haben ja auch eine große Verantwortung.
Ja.
Je nachdem, was da so rauskommt, was Sie dann auch sehen, haben Sie dann so ein Netzwerk oder wie machen Sie das konkret?
Ja. Habe ich tatsächlich. Also jetzt sicherlich nicht mit Psychotherapeuten. Also ich habe immer mal wieder jemanden, wo ich fragen kann und wo ich sage, so, dann guck mal beim Krisendienst. Und sicherlich habe ich aber auch noch ein Netzwerk in Richtung Coaching. Paartherapie ist oft auch ein Thema, was dann virulent wird. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil gestorben ist und der, ne, der Partner leidet dann so drunter, dass Vater oder Mutter tot ist und dann kommt die Partnerin oder der Partner zu kurz. Und da kann es dann manchmal sein, dass das eigentlich noch drunter liegt, dass da grundsätzlich auch Probleme sind.
Haben Sie schon mal einen Fall gehabt, wo Sie dachten, oh, da habe ich Bockmist gebaut?
Nö.
Gut, ist noch nicht passiert. Ein anderer Punkt, der mir gerade noch in den Sinn kommt, das ist ja keine Leistung, die von den Krankenkassen abgerechnet wird. Das ist eine Privatleistung, die man erbringen muss. Normalerweise kostet eine Sitzung ungefähr
90 Euro bei mir.
Aber Sie schreiben ja auch auf der Website, dass bei Menschen, die das nicht zahlen können, dass sie da auch runtergehen mit den Stundensätzen und so weiter. Könnte man nicht trotzdem vielleicht auch sagen, leider ist es dann manchmal auch ein Thema des Geldbeutels, dass Menschen Trauerbegleitung in Anspruch nehmen können oder nicht?
Ja, beziehungsweise wenn es dann gar nicht geht, dann verweise ich zum Beispiel auf die Malteser, wo das ja dann ehrenamtlich angeboten wird. Also so, ich mache immer noch stundenweise auch für die Malteser weiterhin. Und ich finde es auch in Ordnung, dass das nebeneinander existiert. Die Dienstleistung oder das Ehrenamt der Malteser ist ja nicht kostenlos. Also so auch da steht eine Finanzierung dahinter für die Koordinatorinnen und so weiter. Nur ich biete es da, ich bekomme keine Kompensation außer dem, was ich persönlich für mich daraus ziehe. Und es gibt natürlich auch den Unterschied, also gerade wenn ich im Ehrenamt unterwegs bin, dann habe ich sehr oft, dass die Leute fast manchmal schon devot sind und sagen so, oh ja, und danke, dass du dir die Zeit nimmst und ja, und ich weiß und hoffentlich ist das okay. Also sich immer wieder entschuldigen, dass sie meine Zeit in Anspruch nehmen. Wohingegen, wenn sie hier bei mir bezahlen, dann ist das ihre Zeit. Also da müssen sie überhaupt nicht eine Minute daran verschwenden, dass ihnen das nicht zusteht.
Kann dann sogar einfach Vorteile haben, weil ja, Fronten geklärt sind, ja. Sozusagen. Ja. Ich will noch mal einmal darauf zurückkommen, was Sie vor einigen Minuten gesagt haben, nämlich auch dieses Thema Kolleginnen und Kollegen kommen zurück und trauern. Oft ist es ja auch natürlich in Unternehmen. Und gerade jetzt, wo wir eine doch relativ rapide alternde Belegschaft haben insgesamt in Deutschland, wie ist denn so Ihr Eindruck, wie in Unternehmen mit dem Thema umgegangen wird?
Viele sind nicht darauf vorbereitet. Die reagieren dann spontan aus der Situation heraus und versuchen das irgendwie zu überstehen. Am Anfang ist oft so das Beileid, die Empathie groß und dann wird auch gerne, also dann wird man freigestellt und da geht oft viel. Aber dass das kein Sprint ist, sondern Marathon, das ist vielen nicht klar. Eben das, was wir vorhin besprochen haben, dass so nach der ersten Phase 6 Wochen, 3 Monate denkt das Umfeld, jetzt ist gut und jetzt haben wir die Sache hinter uns gebracht. Und das ist aber für die Menschen meistens nicht so. Und wenn die dann zurückkommen ins Unternehmen, also viele Trauernde versuchen so, sind halt eine Woche nicht da, lassen sich eventuell auch mal krank schreiben. Dann kommen sie wieder, weil ihnen vielleicht die Arbeit auch gut tut, weil es ein bisschen Struktur gibt, sind aber natürlich nicht so konzentriert wie vorher, weil die Trauer belastet halt, ne? Also das Denken kreist eigentlich die ganze Zeit um diesen Verstorbenen. Das wird eine Zeit lang toleriert und dann wird es immer schwieriger. Und da gibt es kein Konzept in den meisten Firmen. So, wie gehe ich damit um? Die Trauernde brauchen keine Lösung. Die brauchen einfach nur jemanden, der zuhört und der anerkennt, dass sie trauern. Und das ändert sich von Woche zu Woche, was sie brauchen oder wo sie gerade stehen. Und da jemanden zu haben, der immer wieder signalisiert, pass auf, du kannst zu mir kommen, ich höre dir zu und dann schauen wir, was du brauchst.
Was ja erstmal auch gar nicht so unterschiedlich klingt, ne? Zu dem, was Sie tun. Was empfehlen Sie denn Firmen, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter verstirbt?
Naja, gerade wenn ein Kollege verstirbt, eine Kollegin verstirbt, tatsächlich einen Raum zu bieten, wo man gemeinsam auch trauern kann, wo man sich vielleicht gemeinsam erinnern kann, wo man vielleicht gemeinsam ein Abschiedsritual oder was auch immer gestaltet. Gibt auch manchmal den Fall, also eine Kollegin von mir ist tatsächlich mal nach München gerufen worden, weil eine Freundin von ihr im Unternehmen war. Und da ist tatsächlich ein Mitarbeiter vor Ort verstorben, was natürlich traumatisch für die Umstehenden, also die da waren. Und die hat dann gesagt, hier, ich habe jemanden, die ist Trauerbegleiterin. Und da hat Gott sei Dank der Arbeitgeber gesagt, gute Idee. Und die haben das dann gemeinsam gestaltet. Und der hat dann zum Beispiel im Nachgang auch gesagt, hier alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, noch eine individuelle Trauerbegleitung zu nutzen, für wie lange auch immer. So dass das dann also so im Nachgang auch weiter bearbeitet werden konnte. Also ist ein Thema, weil alles, also wenn Leute sich nicht gesehen fühlen, die dann im Unternehmen trauern, dann kann es sein, dass sie irgendwann innerlich kündigen und weg sind.
Das ist eher die Ausnahme, das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, das Unternehmen in München, die sich eine Trauerbegleiterin dann ins Haus geholt haben als Beraterin.
Also ich habe nicht einen kompletten Überblick, aber es gibt da kein Qualitätssiegel oder irgendwas, also so wie es das jetzt für, ich weiß nicht, Gesundheit am Arbeitsplatz gibt oder so. Da gibt es ja inzwischen so Sachen, ne, wo Unternehmen sagen, ich habe Siegel XY. Das heißt, das bedeutet, wir haben hier ein Qualitätsmanagement. Für Trauer gibt es das noch nicht. Also manche machen das, aber definitiv nicht flächendeckend.
Kriegen Sie denn manchmal Anrufe oder Mails von Unternehmen in Berlin, die sagen, wir brauchen hier Unterstützung, können Sie uns helfen?
Nee, ich noch nicht.
Vielleicht kommt
das ja.
Aber wie kommt, warum?
Ich glaube, weil das noch nicht bekannt ist. Und ich glaube, dass Trauerbegleitung und eine Trauerkultur, eine neue, das wird gerade erst aktuell. Also es gibt so eine junge, ich sag mal, Trauerkulturblase, also so, wo die Menschen jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, auch Jüngere. Wir haben jetzt hier in Berlin auch den Ahorn-Kulturraum, die halt tatsächlich am Hermannplatz, das ist so in so einer wirklich wilden Gegend, einen Ort zur Verfügung stellen, wo man neue Trauerkultur machen kann. Also man kann Workshops anbieten in Kooperation mit denen und so. Und also ihre Eröffnung haben sie gemacht mit Tonic and Tattoos. Also da haben sie angeboten, dass man...
Aber kein Gin Tonic.
Doch.
Okay.
Sowohl alkoholisch als auch nicht alkoholisch. Ging beides. Und da gab es dann an diesem Aktionstag im November gab es dann tatsächlich die Möglichkeit, sich ein Erinnerungstattoo stechen zu lassen. Einer meiner Klienten hat es auch gemacht.
Wow, okay.
Und er war danach so happy.
Wissen Sie, was das für ein Tattoo war?
Ja, es war der Name seiner Mutter. Aber es ist tatsächlich eher so die Bestätigung, dass er sie nie vergessen wird oder dass er nie, also dass er nicht mehr Angst haben muss, sie zu vergessen. Weil das ist oft auch, was Trauernde auch umtreibt, dass wenn sie sozusagen mal ein bisschen sich zurücklehnen, dass sie vielleicht ihre Verstorbenen vergessen. Das ist so die Sorge, dass sie ihnen entwischen. Und deswegen ist auch oft so dieses Festhalten an vielen Dingen aus der Angst heraus, dass sie irgendwann weg sind.
Ach, das schlechte Gewissen.
Schlechte Gewissen.
Das darf ich doch eigentlich gar nicht, den oder die vergessen. Und dann passiert das doch so langsam, so leicht. Und dann denkt man schon, was bin ich denn für ein schlechter Mensch?
Genau. Und deswegen sage ich ja immer, lass uns mal an den guten Erinnerungen arbeiten, weil die wirst du nicht vergessen. Wenn man damit allein gelassen ist, dann kann sich die Welt plötzlich, glaube ich, ganz schön groß und einsam anfühlen. Wenn man aber anfängt, miteinander über den Verstorbenen oder die Verstorbenen zu sprechen und über das, was man erlebt hat, dann findet man ja auch wieder die Gemeinsamkeiten, die man über diesen Menschen miteinander hat. Und dann bildet sich eine neue Verbindung. Und also wenn mich jemand nach dem Sinn des Lebens fragt, dann würde ich sagen, das ist der Sinn des Lebens.
Sie haben ja gerade von dieser Trauerkulturblase, so haben Sie es genannt, in Berlin gesprochen, die entsteht. Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben, was es damit auf sich hat?
Also wir haben unglaublich viele so alternative BestatterInnen, die wirklich dafür sorgen, dass die Hinterbliebenen gut aufgehoben sind, dass sie die Zeit haben, sich zu entscheiden, welche Art von Beerdigung will ich meine Verstorbenen noch mal in Ruhe sehen. Also so, und nicht nur einmal, vielleicht sogar zweimal, dreimal eine Art von Totenwache machen zu können. Also so, dass da wieder mehr Ruhe reinkommt und nicht dieses, oh Gott, da ist jemand tot, der muss jetzt ganz schnell weg. Dass da die Zeit gegeben wird, dass dass Bestatter jetzt auch schon, BestatterInnen auch schon dran denken, an Trauerbegleitung, an die Zeit danach, dass sie mit uns kooperieren, dass sie sagen so, okay, ich mache den akuten Part, aber die Nachbereitung oder das, was danach kommt, da gibt es wieder andere SpezialistInnen, die da unterstützen können. Und also, dass sich so eine Art Netzwerk bildet.
Ne? Ja.
Es gibt auch Gruppen, die sich bilden. Also wir haben bei den Maltesern gibt es Trauer und Klöße, also Kochen für junge Erwachsene, die ihre Eltern verloren haben.
Ne? Wird das gut nachgefragt?
Ja, tatsächlich. Also so gerade bei den jüngeren Erwachsenen. Weil nichts ist für Trauernde erleichternder als Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Also wo sie sich nicht stundenlang erklären müssen, warum sie sich jetzt genau so fühlen.
Aber wie Sie gerade schon sagten, jetzt sind wir hier in Berlin und Berlin ist groß und dementsprechend gibt es auch viele Möglichkeiten und auch Angebote. Das mag in Kleinstädten oder auf dem Land natürlich noch ganz anders aussehen, oder?
Ja, also das versuchen wir auch ein bisschen zu bedienen. Also ich bin in der Trauertaskforce noch organisiert. Das ist Alexandra Kosowski hat die gegründet und da ist halt auch die Idee, Trauerkultur bekannter zu machen, zu verändern, moderner zu verändern. Und wir sind ein Netzwerk, was inzwischen über Deutschland, Schweiz, Österreich und auch inzwischen Niederlande geht. Und da treffen wir uns online meistens. Und es gibt zum Beispiel die Trauerwoche, die wir dann immer um alle Heiligen machen. Und da, das geht dann wirklich bundesweit. Und wenn wir halt zum Beispiel jemanden haben, wo es heißt, so oh, in meinem Bekanntenkreis im Dorf XY ist jemand, der braucht was, kennt ihr jemanden dort im Umkreis? Und dann vermitteln wir halt Trauerbegleitung.
Wie ist das, wenn ich es dann vielleicht doch selbst machen muss, weil ich niemanden finde oder niemand erreichbar ist? Was sind denn so Ihre wichtigsten Tipps, wenn ich selbst jemanden begleiten will, der trauert?
Tatsächlich die Fähigkeit, sich selbst erstmal zurückzunehmen. So weg von diesem, oh, das kenne ich, da kann ich was zu sagen, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung was zu sagen. Also tatsächlich diesen Impuls zu lassen und die Menschen sprechen zu lassen und wirklich zuzuhören. So, was ist da gerade dran? Vielleicht nochmal aufnehmen, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Ich fasse das nochmal zusammen. Ist es so? Ist mein Eindruck der richtige oder würdest du es nochmal anders benennen wollen? Also das tatsächlich, und gerade Trauernden tut es wirklich gut. Also indem man nochmal wiederholt, habe ich dich richtig verstanden? Mhm. Sollen wir da nochmal anknüpfen? Und was sagst du dazu? Und dann daraufhin Fragen zu stellen, weiterführende Fragen. Was brauchst du jetzt oder wie war das damals oder erinnert dich das an was, warum du jetzt so darunter leidest oder warum du an diesem Ding hängen bleibst, das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und das ist was ich wirklich lernen musste, weil wie die meisten von uns, wenn wir uns unterhalten, so mit Freunden, sondern ist ja oft so, oh, das kenne ich, also bei mir war das so und so. Und diesen Impuls tatsächlich wegzulassen, das ist, finde ich, das große Geheimnis.
Und vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, vielleicht auch dem Impuls zu widerstehen, es wegmachen zu wollen, also die Trauer, und es lösen zu wollen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, also so, wenn sie kommen, pass auf, ich werde dir, also hier wirst du nicht rausgehen und danach ist alles weg und so, wie wir vorhin schon sagten, so wie vorher. Das ist einfach nicht der Fall. Sondern ich kann dir einfach sagen, diese Trauer wird dich dein Leben lang begleiten.
Aber ist das nicht ein schlimmer Schock für manche, die dann kommen? Weil viele kommen doch wahrscheinlich genau mit der Hoffnung, dass sie verschwindet. Mhm. Und dann kommen sie als Überbringerin der schlechten Nachricht.
Klar. Und dann sage ich aber auch, aber weißt du, das verändert sich. Und dass du trauerst, bedeutet einfach, dass da ganz viel Liebe ist. Und das ist zumindest erstmal die gute Nachricht. Und dann öffnet sich das auch wieder. Und dann sage ich auch so, und es braucht Zeit. Trauer ist echt langsam. Also das ist kein Sprint. Trauer hat was von Slow Motion.
Es gibt ja so, gibt ja verschiedene Phasenmodelle der Trauer. Mhm. Dann gibt es Wellenmodelle der Trauer. Mhm. Gibt es da irgendeins, was Sie so aus Ihrer Arbeit total überzeugt? Oder sagen Sie, das ist so individuell, das kommt mal, dann geht's wieder, dann kommt eine andere Phase?
Also tatsächlich arbeite ich mit Anemone Zeims Trauerlandkarte. Also ich persönlich habe zum Beispiel gerade den 20. Jahres, also Todestag meines Vaters, gefeiert. Und es ist tatsächlich noch mal sehr, sehr intensiv geworden für mich jetzt nach 20 Jahren. Also so, wo noch mal ganz stark Erinnerungen noch mal neu sortiert wurden. Also was mich selber, obwohl ich das weiß, dann doch erstaunt hat. Und um noch mal zurückzukommen auf diese Trauerlandkarte, das Schöne finde ich ist, also es gibt 4 Regionen auf dieser Karte, die ist visuell aufgeteilt in Norden, Westen, Osten und Süden. Und also es fängt definitiv im Süden an mit dem sogenannten blinden Fleck. Das ist so kurz nach dem Tod, wo man halt einfach funktioniert. Und dann folgt die Herzbruchphase, wo man halt in eine Art von Depression, in wirklich tiefste Trauer stürzt. Irgendwann geht es dann in den sogenannten Erinnerungswald, wo die Erinnerungen ganz wichtig werden. Und wenn es dann gut läuft, ist man irgendwann im Morgenland, wo man dann wieder anfängt, so eigene Visionen fürs eigene Leben zu entwickeln. Oder man kann sie auch als innere Landkarte, wo man gerade selber ist, so sehen. Also ich mag das Visualisierte und es gibt die Möglichkeit, die dann auch kreativ für sich ganz unterschiedlich umzusetzen. Also ich mache das mit meinen Trauernden gerne in Form von Liedern. Mhm. Ich sage so, welches Lied steht für dich im Morgenland oder welche Lieder, und wir bauen dann so Playlists auf, wo man dann vielleicht auch mal ein Trauerdate machen kann. Also dass man halt ganz bewusst ins Erinnerungsland reist und sagt so, heute nehme ich mir die Zeit, ich mache die Lieder an, ich mache eine Kerze, ich stelle mir ein Bild auf und ich habe eine richtige Verabredung. Ich stelle das Telefon aus und jetzt darf ich da drin wirklich mich mal fallen lassen. Und dann weiß ich, danach ist es auch wieder gut.
Sie haben ja von dem Todestag Ihres Vaters erwähnt und dass Sie den auch gefeiert haben. Jetzt würde ich Sie gerne noch fragen, wie haben Sie das denn gemacht?
Ich habe tatsächlich mich in den Erinnerungswald gestürzt und habe die Kisten, die ich habe, also so, ich habe im Laufe meiner Umzüge sehr viel hinter mir gelassen, aber da gibt es doch einige Bilder. Und tatsächlich bin ich auf Bilder gestoßen, die sind noch aus dem Nachlass meiner Oma, die ich noch nicht kannte. Was ich auch sehr bezeichnend fand, weil ich dachte so, lustig, Jessica, dass du die übersehen hast beim Durchblättern vorher. Und diese Bilder habe ich angeschaut und dachte, das ist echt verrückt. Das ist mein Vater in seinen 20ern und er sieht aus wie mein Sohn. Das ist fast 1:1. Und ich habe das dann auch in meinen Status gestellt und habe ganz viele Rückmeldungen bekommen. Also mein Vater mit mir auf dem Arm als Baby und es kam die Rückfrage, bist du jetzt Oma geworden? Und ich so, nein. Und das, ja. Und das war schön und ist noch schön.
Traurig und schön.
Traurig und schön.
Hatten Sie da das Gefühl, ach ja, sind ja doch ein paar Sachen, das hätte ich gerne früher mit ihm besprochen oder geklärt oder ihn daran teilhaben lassen, das gemeinsam erlebt?
Nee, weniger. Es also sicherlich eine Art von Melancholie, dass gewisse Dinge nicht anders gelaufen sind und wir das nicht anders hinbekommen haben, aber auch mit dem Wissen um seine Situation und war halt ein Nachkriegskind. Also auch da das Aussprechen von Gefühlen war ganz schwierig und überhaupt sich dessen bewusst sein, was da vielleicht los ist im Innern. Und in der Erinnerung jetzt, aber die gemeinsamen Erinnerungsfetzen, ist mir klar, wo seine Liebe war und warum ich ihn auch wirklich als Papa geliebt habe.
Das war Episode 4 von Talk Talk. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos wie immer in den Shownotes. Und ja, abonniert diesen Podcast. Man kann es nicht oft genug sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.